Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 7 gute Gründe, dem Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen. Am Mikrofon begrüßt euch Martin Krumsdorf. Das bin ich und heute zu Gast sind vor Ort der Gabriel.
Schön, dann mal wieder dabei zu sein, Martin.
Und uns zugeschaltet ist der Alexander Hermeling.
Ja, hallo aus Ahrweiler.
Was machst du denn in Ahrweiler?
Dort bin ich auf einem Seminar zum Thema Trinkwassernotlagen.
Okay, und bist du fürs Rote Kreuz dort?
Ja, das ist richtig, genau.
Okay, und was hat das mit dem Roten Kreuz zu tun?
Wir hatten vor 3 Jahren eine Trinkwassernotlage bei uns in Löhne und da haben wir als Rotes Kreuz Konzepte mit erarbeitet und ja, das stelle ich dann hier auch vor.
Verstehe, aber quasi nicht technisch so wie das THW zum Beispiel, die dann eine Trinkwasseraufbereitung machen oder irgendwie Trinkwasser zur Verfügung stellen, sondern was ist dann euer Part?
Das ist der Part, den wir erarbeitet haben, ist die Verteilung von Trinkwasser an die Bevölkerung.
Okay, wie stelle ich mir das vor?
Ja, das sieht so aus, dass wir Objekte vorerkundet haben in der Stadt Löhne und uns angesehen haben, wie so eine Trinkwasserverteilung aufgebaut werden könnte, wie viele Mengen an Trinkwasser wir benötigen, was man zum Schutz braucht, was man Personaleinsatz benötigt und so weiter.
Verstehe. Okay, dann weiß ich das jetzt auch und habe wieder was dazugelernt. Bevor wir jetzt wieder zu dir kommen, einen ganz kurzen Einschub. Ich habe nämlich eine neue Kategorie eingeführt in quasi Kooperation oder mit freundlicher Unterstützung von Franz Bachmann aus Frankfurt am Main. Der betreibt nämlich ehrenamtlich oder in seiner Freizeit eine Enzyklopädie, die sich mit Rotkreuzwissen beschäftigt. Also zur Geschichte, zum Aufbau, zu den ganzen Landesverbänden, was wir später auch noch aufgreifen. Und die findet ihr unter roter-kreis.de. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Und da habe ich mir 2 Termine rausgesucht, die eben jetzt im September stattfinden. Einer ist schon vorbei, das war nämlich der 19. Welt-Erste-Hilfe-Tag letzte Woche am Samstag. Der wird nämlich seit 2000 an jedem zweiten Samstag im September gefeiert und zwar von den Rotkreuz-Gesellschaften in über 100 Nationen. Und das zweite Ereignis, das ich mir aufgeschrieben habe, das ist die Bestätigung des Präsidialrats vom Deutschen Roten Kreuz im Jahre 1995 und zwar des Leitbildes vom Roten Kreuz, das aus dem Leitsatz und den Leitlinien und den Führungsgrundsätzen besteht. Und die gehen wir jetzt natürlich nicht im Einzelnen durch. Wir haben nämlich heute einen Gast. Vielleicht besprechen wir die beim nächsten Mal oder wir lesen sie einfach vor. Wir kümmern uns jetzt oder reden jetzt mit Alexander Hermeling. Auf Twitter kann man nachlesen, du bist zu finden unter @bondalex, dass du Ostwestfale bist, eine Frau hast, 3 Kinder, Pianist bist, Bevölkerungsschützer, DRKler, Steuerberater, Pirat, Freifunker, im Team Globokalypse, mit Hashtag natürlich davor. Du bist gleichzeitig noch Bass, hast einen Satire-Account bei Twitter und hast noch Bonner dazu geschrieben. Jetzt zu dir. Wer bist du denn in der Selbstbeschreibung und was machst du beim Roten Kreuz?
Ja, mein Name ist Alexander Hermeling, ich bin mittlerweile 39 Jahre alt, vom Beruf Steuerberater und als ausgleichendes Hobby habe ich mir dann irgendwann mal überlegt, tu mal was Gutes und bin ja letztendlich so zum Roten Kreuz gekommen. Dort bin ich jetzt mittlerweile seit etwa 19 Jahren und ich behaupte immer im Roten Kreuz alles gemacht, was man mal irgendwie machen kann. Von Erste-Hilfe-Ausbilder, Sanitätsausbilder, die ganzen Führungs- und Leitungslehrgänge bis, ich sag mal, es geht nicht mehr weiter. Und habe dann irgendwann mal gedacht, ich beschränke mich mal auf den Teil, der mir und das ist jetzt tatsächlich die Führungsarbeit und eher so eine konzeptionelle Tätigkeit, Entwicklung von Planungen und ein bisschen Social Media.
Wie bist du denn damals vor 19 Jahren dazugekommen?
Ja, es war ganz kurios. Es gab einen Flyer, den mein Ortsverein verteilt hat an alle Haushalte. Wie ich finde, eine sehr gelungene PR-Aktion zur Mitgliederwerbung. Dort stand drin, dass man dort mit dem beim Roten Kreuz mit dem Motorrad mit Blaulicht und Martinshorn über die Autobahn fahren kann. Das fand ich spannend, weil ich den Motorradführerschein gerade gemacht hatte, bin dann da hingegangen, habe sehr schnell festgestellt, die haben gar kein Motorrad. und habe es dann, weil ich dann eher so den sportlichen Ansatz verfolge, mir überlegt, ich bleibe so lange im Roten Kreuz, bis die ein Motorrad haben und ich mit Blaulicht und Martinshorn über die Autobahn gefahren bin. Das war dann im Oktober 2016 geblieben.
Wann war das?
Im Oktober 2016 bin ich dann tatsächlich mit einem Rotkreuz-Motorrad mit Blaulicht und Martinshorn in einem alarmierten Falle über die Autobahn gefahren.
Also das heißt, du hast dann also langes Sitzfleisch gebraucht, um die Idee in die Tat umzusetzen, aber es ist ja umso sportlicher, dass die
damals schon genau
geworben haben.
Ja, genau. Und ich dachte, Mensch, das muss jetzt einfach wahr werden. Und wir Motorradfahrer haben dann sehr stark daran gearbeitet, dass es auch jetzt wahr geworden ist. Jetzt haben wir ein schönes Motorrad.
Jetzt habt ihr ein schönes Motorrad seit 2016 und du bist trotzdem noch dabei. Warum bist du denn trotzdem noch dabei geblieben?
Weil ich festgestellt habe, dass das Rote Kreuz tatsächlich eine Familie ist und eine sehr spannende Organisation. Ja, ich sag mal mit einem gewissen Einzigartigkeitsstatus in Deutschland und der Welt. Ja, weiß man ja meistens auch nicht so. Und ich bin stolz, in dieser Organisation zu sein und da mitwirken zu dürfen.
Was ist denn unser Alleinstellungsmerkmal?
Ja, alleine die Gründung mit den Genfer Rotkreuz-Abkommen, dass wir als also auch in Deutschland auch, ich sag mal, die nationale Hilfsgesellschaft sind. Und ja, da gibt es ja keinen anderen. Ne?
Verstehe. Gut. Wir haben uns kennengelernt beim Cross Media Day, und zwar dem 1.2017 in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau.
Kanntet ihr euch davor schon?
Nicht
okay,
wirklich.
Okay, aber nur wenn dann über Twitter irgendwie so schon.
Ja, vielleicht mal gelesen, aber auch nicht so bewusst. Und ich bin ja da auch nicht so der aktivste, so, genau.
Genau, auf jeden Fall, heute wird es viel auch eben um digitales Rotes Kreuz gehen. Ich habe schon mal eine Folge dazu aufgenommen und quasi so meine Ideen und Konzepte und so weiter aufgesprochen und will aber eben auch immer wieder mit Menschen sprechen, die sich auch mit ähnlichen oder mit den Themen halt beschäftigen. Und jetzt hast du dich aber zusätzlich eben auch noch mit dem Thema, also anders. Beim Cross Media Day hast du eine Session gemacht zum digitalen Ortsverein und digitale Freiwillige. Du hast dieses Jahr warst Referent und hast zum Thema spontane HelferInnen und projektbezogene Freiwillige. Brauchen wir nicht oder verschlafen wir die starke Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft? Einen Vortrag gehalten oder einen Workshop geleitet. Das heißt, du bringst da schon einiges mit von dem, was ich quasi gerne aufgreifen würde. Und in der Vorbereitung habe ich mir rausgeschrieben, worauf mich der Gabriel gestoßen hat, bevor ich selber gefunden habe, die CSU denkt an digitale Mitglieder. Und in dem SZ-Artikel, den kann ich gerne auch verlinken, ging es dann eben auch darum, vor welchen Problemen sie halt heute noch stehen. Zum Beispiel, dass in deren Satzung geregelt ist, Mitglied kann nur sein, wer eben dort wohnt oder arbeitet. Dann das Parteiengesetz schlägt vor oder schreibt vor, dass es eben Gebietsverbände geben muss. Also man kann nicht irgendwie einen großen Verband, oder müsste man wahrscheinlich diskutieren, ob man einen großen Verband Deutschland quasi gründen könnte. Dann, wie schaut es mit Wahlen aus? Also wo können digitale Mitglieder wählen? Und wie schaut es aus, wenn es digital stattfindet, also wenn es digitale Mitglieder gibt, die könnten ja auch von außerhalb Bayerns kommen. Und da sind schon einige Aspekte mit drin, die ich gerne aufgreifen würde. Was sind denn in deinen Augen digitale Mitglieder oder Freiwillige und warum brauchen wir sie?
Ja, für mich sind digitale Freiwillige erstmal jeder, der, ich sag mal, zu Hause am Rechner sitzt oder auf der Arbeit am Rechner sitzt, egal, irgendwo am Rechner sitzt und in unserem Falle jetzt das Rote Kreuz in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Sei es mit Recherche, sei es mit, ich sag mal, ein Beispiel ist das Verschlagworten von Fotos bei der Unterstützung einer Homepage, aber auch in der Einsatzunterstützung. Dass man, ich sag mal, so Backoffice-Arbeiten, die man nun wirklich ja von überall auf der Welt aus erledigen kann, dann auch wirklich von Leuten erledigen lässt, die sich tatsächlich nur in Anführungsstrichen digital engagieren, weil sie sich persönlich entweder aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, auf der Entfernung oder vielleicht auch gesundheitliche Einschränkungen nicht anders helfen können, sich aber trotzdem einbringen möchten.
Das heißt, das hätte auf jeden Fall schon mal einen sehr inklusiven Aspekt, also im Sinne von, da kann sich jeder einbringen, unabhängig jetzt von persönlichen Lebensumständen, aber unabhängig jetzt von Inklusion auch tatsächlich ein niederschwelliges Angebot für Leute, die aus welchen Gründen auch immer das eben nicht jetzt vor Ort oder dauerhaft und so machen können.
Ja, ganz genau. Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel auch das Halten von Seminaren, was ja, wenn jetzt jemand eine gewisse Fähigkeit hat und ich sag mal, was ist, ich sag zum Beispiel, ich möchte verschiedenen Rotkreuzern mal sagen, wie eine ordentliche Pressemitteilung zu schreiben ist. Ich sag mal, da kann der in Saudi-Arabien sitzen und ein Seminar halten und eine Schulung. Wie mache ich das jetzt? Und ja.
Genau, also setzt voraus, dass das quasi alles als E-Learning quasi funktioniert, ohne jetzt Präsenz und so. Also als so Viertelpädagoge würde ich sagen, es gibt schon Prozesse, die auch so eine persönliche Präsenz voraussetzen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also könnte quasi Know-how beisteuern, auch digital vermittelt.
Richtig, genau.
Und braucht es dafür überhaupt einen digitalen Ortsverein oder kann es nicht auch einfach eine Austauschplattform auf Bundesebene geben?
Ja, das wäre ja schön und das ist ja ein Thema dann heute, Föderalismus. Wir sind als Rotes Kreuz natürlich föderal strukturiert. Ich sage mal, zumindest jetzt, was mein Landesverband Westfalen angeht, bis in den kleinsten Ortsverein runter. Zu wünschen ist es natürlich, dass wir, wenn wir jetzt über digitale Freiwillige reden, tatsächlich auf irgendeiner bundesweiten Ebene dort in irgendeiner Art und Weise eine Plattform finden würden, die das machen würde. Ich habe das jetzt einfach mal in der Session vor einem Jahr digitaler Ortsverein genannt, wie das nachher ausgeprägt ist oder sein sollte. Habe ich jetzt auch noch keine richtige Vorstellung zu. Ich dachte nur als Einstieg, ich sage als Pendant zum THW mit ihrem Wurst, die ja auch einen digitalen Ortsverband gegründet haben, war das so, dass es einfiel.
Ja, sag mal kurz, also vielleicht, wir haben ja jetzt gerade so sehr stark, das sind ja so organisatorische Aspekte, das war ja jetzt auch das, was die CSU umgetrieben hat, also so, ja, wo hängt man das an? Wie macht man das organisatorisch? Darf das überhaupt sein? Ist das eine unterschiedliche Behandlung von Mitgliedern, die physikalisch oder online Mitglied sind, bei der CSU speziell vielleicht auch noch, um Gottes Willen, kommen da Leute von außerhalb Bayerns, das hat eine politische Brisanz, mag aber bei uns auch mit dem Territorialitätsprinzip so ein bisschen Themen geben. Das sind eben so organisatorische Aspekte und man kann es ja eben auch unter ganz praktischen Aspekten, also eher, was könnte man für Aufgaben da erledigen, wen spricht das an, wer kann sich da einbringen, das, was wir vorhin schon hatten. Genau, und du hast jetzt gerade eine Parallele zum THW gezogen, vielleicht magst du schnell sagen, was verbirgt sich hinter diesem WOST, was kann man sich da vorstellen?
Ja, das ist WOST ist ein Team des THW, was gegründet wurde, um, das heißt Virtual Operative Support Team. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ja. Die letztendlich alle Anforderer, ob es nun Behörden, Einsatzstäbe, Feuerwehren, Rote Kreuz, egal wer, anfordern können, um bei Einsatzlagen aus dem Backoffice, eine Social Media Beobachtung und eine Lagebeurteilung zu liefern. Das heißt, es wird zu Stichworten, zu Ereignissen wird halt das Twitter, Facebook, Instagram durchforstet nach Lage, wichtigen Details, das zusammengefasst und professionell an den Stab oder an den Anforderer halt gespiegelt, dass sie halt ihre Schlüsse dann daraus ziehen können.
Genau, also das wäre so ein Beispiel für Backoffice-Einsatzunterstützung.
Genau.
Und ich meine auch, das ist so organisiert, das ist quasi ja eine virtuelle Gruppe, die jetzt auch tatsächlich jetzt nicht zwingend aus THW-Leuten schon bestand, sondern das waren eher Leute, die von außerhalb zum THW kamen. Die haben, meine ich, so eine Art Grundausbildung bekommen, damit sie so echte THWler sind, in Anführungszeichen. Das war vielleicht auch schon ein Entgegenkommen an echte Helfer. Und da ist ja genau die gleiche Frage, also wo sind die aufgehängt und ich meine mich auch zu erinnern, dass da die Diskussion gab, ja, okay, jetzt sind die da organisiert, aber quasi Wie sind die denn mit dem THW auch physikalisch verbandelt? Schauen die mal bei ihrem Ortsverband vorbei oder wie geht es? Ich weiß nicht, hast du das näher verfolgt oder hast du da ein Know-how drüber?
Ja, also ich habe mit einigen Mitgliedern gesprochen auch und letztendlich sind das genau diese Schwierigkeiten. Dieser Ortsverband wurde ja gegründet mit keinem Ort, der dahinter steckt, sondern der Ort ist sozusagen das Internet. Und um eben genau dieses zu verhindern, dass jemand in seinem Ortsverein in Anführungsstrichen sich engagieren muss, weil es gibt ja durchaus Gründe, dass jemand halt sich nicht persönlich vor Ort engagieren kann. Dann ist natürlich auch das Problem, man trifft sich dann auf diesen Dienstabenden, die dann stattfinden, Konferenz. Und ich sag mal, ist persönlich ja irgendwo vielleicht in der Welt unterwegs. Also ich meine, dass das ein Mitglied ja auch im Moment irgendwo in, ich meine, Saudi-Arabien oder sowas unterwegs ist und dort abgeordnet ist und von dort aus seine Mitgliedschaft aber ganz normal ausübt und ich sag mal zu den Dienstabenden kommt. Ne?
Versuch mal, dass du ein bisschen näher noch an das Mikro ranrückst, weil du jetzt wieder ein bisschen leiser geworden bist. Alex, du hast ja nach dem Cross Media Day damals auch ja einen Artikel geschrieben und hast da viele Fragen aufgeworfen, die ich auch mir heute rausgeschrieben habe. Jetzt wäre die Frage, hast du denn darauf schon Antworten bekommen oder auch Antworten gefunden? Es war zum Beispiel, also wir haben ein paar Probleme jetzt auch organisatorischer Art angesprochen, eben wie ist das rechtlich einzuordnen, wo sitzt jetzt eigentlich dann der digitale Ortsverband, da haben wir die Parallele gezogen zum technischen Hilfswerk, da verweise ich natürlich gerne auf die Folge technisches Hilfswerk von vor 2 Monaten. Wie regelt man das mit den Mitgliedschaften? Jetzt wäre meine Frage, Sind deine Ideen irgendwie schon weiter fortgeschritten? Haben sich Leute an dich gewandt mit Reaktionen auf deinen Artikel?
Nein, also nicht direkt, dass jemand gesagt hat, ich möchte unbedingt Mitglied werden in einem digitalen Ortsverband, das nicht. Als Reaktion kam auf sehr viele positive Reaktionen mit, ey super, dass jemand mal andenkt und dieses typische, da müssen wir mal was machen.
Genau, aber passiert es noch nichts? Oder kann man jetzt in Löhne zum Beispiel schon digitaler Helfer oder Helferin werden?
Das kann man auf jeden Fall. Nur passiert in der Richtung ist insofern nichts, dass es über diese Gedankengänge, die ich da vor einem Jahr angestellt habe, tatsächlich auch noch nichts weiterentwickelt wurde, was ich gerne machen würde. Aber ich sag mal, gut, es ist immer ein zeitlicher Aspekt und dieser Schritt zum, ich glaube, du hast es mal gesagt, zu diesem einfach mal machen, ist tatsächlich bei mir noch nicht so passiert.
Und, ja, das war letztendlich letztes Jahr die Gründung quasi dieses Podcasts, wo ich gesagt habe, vor der zweiten Ausgabe des Cross Media Days, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen, dass wir das mal anpacken wollen und mal machen wollen und so weiter. Und dieses Datum rückte näher und näher und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt einfach machen und habe in der Nacht davor noch quasi die Nullnummer aufgenommen und seitdem schaffe ich es zumindest relativ zuverlässig, jeden Monat eine Folge rauszubringen und es ist ja auch noch viel geplant. Das heißt, es ist so ein bisschen in der Schwebe, aber wenn sich jetzt jemand finden würde, der sagt, ja Alex, ich habe die Folge gehört, ich finde das spannend, ich würde mich drum kümmern, lass uns das für Löhne erstmal aufziehen und dann quasi irgendwie skalieren, wie es ja im Digitalen immer so gerne heißt.
Genau.
Das heißt, da wärst du jetzt aufgeschlossen.
Richtig, da bin ich aufgeschlossen und auch mein Ortsverein ist da sehr aufgeschlossen. Wir nehmen auf jeden Fall Mitglieder auf. Es ist auch unsere Philosophie, dass wir sagen, jeder bringt sich so ein nach seinen Möglichkeiten. Sagen auch, wir haben bisher für jeden eine passende Jacke gefunden. Und warum nicht digital? Es gibt genug zu tun und selbst wenn es für uns nicht oder ich sag mal, für uns jetzt keine Hilfe, Nachbarverbände oder andere, die sicherlich dann digitale Hilfe benötigen können. Und wenn sich da einige finden würden, die sich dort in irgendeiner Art und Weise engagieren möchten, sind wir natürlich dabei. Und da würde ich mich dann auch gern drum kümmern.
Genau, wobei das ist ja eher, also das ist ja so ein Punkt, da geht es ja eher um Bewusstsein, weil faktisch, dafür brauche ich ja keinen digitalen Ortsverband. Verein oder irgendwas, sondern das kann ja jeder sofort, jederzeit machen, sofern ich persönlich quasi anerkenne, jawohl, selbstverständlich, das kann auch ehrenamtliches Engagement fürs Rote Kreuz sein, ohne dass halt jemand physikalisch am Dienstabend da ist und möglichst irgendwelche festen Dienste übernimmt und viele Ausbildungen macht und so weiter, sondern der tut halt einfach das, was er tun kann und tun möchte und steuert es bei. Und dann ist ja eigentlich eher nur die Frage, lasse ich das zu und der bringt sich halt ein oder sage ich, nee, das brauche ich nicht, weil du musst schon hier ordentlich physikalisch hinklotzen und so weiter. Und dann macht er das halt nicht für uns und macht es für wen anders oder für sich selber oder wie auch immer. Also das heißt, das kann ich ja heute jederzeit tun.
Ja, und wir sind auch bei einem Punkt, den der Alex damals in seinem Artikel auch schon erfasst hat, nämlich der jetzt bei dir angeklungen ist, eben auch dieses Kirchturmdenken, hast du es damals genannt, das uns oft im Wege steht, eben, das ist mein Helfer, das ist meine Helferin, was ja tatsächlich so einem digitalen Helfer, digitaler Helferin schon auch ja im Wege stehen könnte, dahingehend, dass man halt sagt, ja, wenn die ortsunabhängig quasi arbeiten können, dann habe ich ja vielleicht das Interesse, dass die alle für Löhne arbeiten und nicht für zum Beispiel den Kreisverband München.
Ja, wobei ich glaube, die würden ja auch für den arbeiten, der ihnen einfach sinnvolle Aufgaben stellt. Mhm. Und das wiederum würde halt die belohnen, die sagen, ja klar, für mich ist das normal, das so zu schneiden. Also ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch mal einen, der hat nichts anderes gemacht als Fotos freigestellt, weil das irgendwie dem seine Passion war und mit einer Fingerübung und so weiter. Und mir war das immer zuwider. Ich weiß schon, ihr werdet jetzt sagen, das ist ja quasi die leichteste Übung und so weiter. Mich hat es einfach genervt und für den war das kein Problem. Und ich weiß, ich habe mich nicht oft, aber so, keine Ahnung, ab und zu im Jahr habe ich den einfach kontaktiert und gesagt, hier, hätte wieder ein Foto zum Freistellen. Der hat es gemacht, alles fein. Ich war froh, ich musste es nicht machen. Er war froh, er konnte was beitragen. Ich glaube, wir haben uns nie physikalisch getroffen, aber das war irgendwie nett. Irgendwann ist dann leider eingeschlafen, das ist vielleicht auch mein Fehler. Aber so, das ist ja was, mei, wenn ich den nicht habe, dann muss ich es jetzt selber machen oder muss mir wen anders suchen. Also es ist, ja.
Ja, dann vielleicht noch ein anderer Aspekt. Damals hast du eben auch aufgeschrieben, Alex, dass auch vielleicht so ein bisschen unsere Struktur uns da wieder auf die Füße fallen kann, weil jetzt ist es ja so, dass sich die Kreisverbände ihre Mitglieder ja meistens selber suchen. Also du musst zwar nicht an dem Ort Rotkreuzaufgaben übernehmen, an dem du wohnst oder arbeitest, du kannst es dir frei aussuchen. Eine örtliche Nähe ist aktuell natürlich von Vorteil, aber bei den Digitalen wäre es ja schon auch denkbar, dass man eben das quasi zentralere Angebote macht und dann quasi Angebote einstellt, die vielleicht sogar überall irgendwie möglich sind und so ein paar Vorschläge und die Kreisverbände suchen sich die Helferinnen. Also das wäre quasi der Weg andersrum. Mhm.
Genau, das wäre der Weg andersrum und das ist halt die Frage, macht sich jeder Kreisverband in Deutschland die Mühe, sich die Rotkreuzer zu suchen, die er gerade braucht oder ich sag mal, denkt man das Ganze etwas größer und bündelt alle Helfer, die sich digital engagieren wollen, meinetwegen, ich sag mal auch als, ich sag mal Zweitmitgliedschaft oder so, in einer Plattform, wie man sie denn auch immer nennt und bietet ein großes Portfolio letztendlich an, weil ich sag mal, wenn sich München zum Beispiel, wenn München jemanden hat, der Bilder freistellen kann, was ich in Löhne manchmal echt gut gebrauchen könnte, weil mir das nämlich auch keinen Spaß macht, dann wäre es doch irgendwie schön, wenn ich das in irgendeiner Art und Weise mir nicht samstags abends, wenn die Kinder im Bett sind, 2 Stunden lang an einem Foto irgendwie die Finger abbreche.
Gut, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Struktur und dann eben über das Thema Einheit und wie arbeiten wir zusammen und so weiter. Was kann man denn überhaupt digitalen Freiwilligen an Aufgaben übertragen und was vielleicht nicht?
Ja, man kann, fange ich vielleicht erstmal an mit dem, was nicht oder was schwierig ist. Ich glaube, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit laufenden Einsätzen zu tun hat, da kann man jetzt einem rein digitalen Freiwilligen, den ich jetzt noch nie in meinem Leben gesehen habe, sehr schwierig irgendwelche Aufgaben zukommen lassen, weil es ja sicherlich auch dort um vertrauliche Dinge geht. Was in unserem Bereich bei diesen laufenden Einsätzen funktioniert ist, wenn ein Helfer sagt, okay, ich habe jetzt keine Zeit, bin aber im Führungsdienst tätig, habe ein personenbezogenes Funkgerät zu Hause und kann halt aus dem Hintergrund. Also wir arbeiten halt mit einem internetbasierten System, einem Einsatzführungssystem, wo man halt wirklich von zu Hause aus am Schreibtisch sitzend eine Einsatzstelle unterstützen kann. Das funktioniert mit einem Helfer, der das Metier versteht, den ich kenne. Das funktioniert natürlich nicht mit jemandem, den ich nie gesehen habe und wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, ja, und dem, ich sag mal, die Vertraulichkeit auch nicht abgenommen habe.
Aber das heißt, der schreibt dir das Einsatztagebuch, macht dir eine Lagekartenführung und sowas in der Art.
Zum Beispiel genau sowas. Oder ich sag mal, man ruft an und sagt, kannst du mir gerade den und den Bäcker organisieren? Ich brauche 300 Brötchen. Solche Geschichten, ne? Also einfach auf niederschwellige Art, ich sag mal, bevor man einen Stab benötigt, der das natürlich auch machen könnte. Mhm. Aber ich sag mal, gerade auch diese Lagekartengeschichten, da hat man an der Einsatzstelle, wenn man dann Trupp mit 2, 3 Leuten im Einsatzleitwagen sitzt, gerade in der Anfangsphase auch gar keine Möglichkeit. Und wenn man dann zu Hause sitzt, ganz in Ruhe sagen kann, okay, wo ist das denn? Was bekomme ich über Funk mit? Was bekomme ich so digital auch mit über das Einsatztagebuch, was man halt dann von überall dann auch mitlesen kann, entsprechend die Lage dann dokumentieren kann, ist das großartig, eine ganz tolle Entlastung für die Einsatzstelle.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, es geht nicht alles damit. Also bei dir wäre quasi so die Grenze, so sehr interne Sachen, personenbezogene Daten, aber eigentlich ja dann schon auch Sachen, also wenn wir zum Beispiel die Unterstützung, Führungsunterstützung nehmen, Informationen ranschaffen, bündeln, kategorisieren, meinetwegen. Ich meine, klar, vielleicht braucht man wieder ein bisschen Domänenwissen, wenn man eine Pressemitteilung schreibt, aber ich könnte mir zum Beispiel auch digitale HelferInnen vorstellen, die halt im echten Leben wirklich Journalismus gelernt haben und halt für die eine Pressemitteilung quasi keine große Kunst ist und die sie dann halt von zu Hause schreiben. Und ich meine, das Fachwissen, das sie dafür brauchen vielleicht, um das anständig zu erklären, das kann man in einem Telefonat vielleicht schnell erledigen. Das dauert 5 Minuten, dann wird es geschrieben und man spart sich die halbe Stunde, wo man selber davor sitzt. Also ich glaube schon, dass da sehr viel Potenzial ist, auch für Sachen, woran wir heute noch gar nicht gedacht haben. Weil da sind wir wieder bei einfach mal machen. Man muss es, glaube ich, einfach mal ausprobieren und auch, glaube ich, die Leute so ein bisschen anspitzen, dass sie halt sagen, ja, sie haben vielleicht eine Idee und kommen auf uns zu.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir sind ja jetzt sehr stark in der Richtung, also Alex, du hast gesagt, so Einsatzunterstützung und so weiter. Also tatsächlich so, wie soll ich sagen, so richtig operative Katastrophenschutzaufgaben könnte aber ja sein. Also ich denke tatsächlich auch insgesamt dieser ganze Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, auch vielleicht ein Stück der Verwaltungstätigkeit, da kommen wir vielleicht wieder in die Richtung Vertraulichkeit.
Genau.
Aber alles das sind ja Sachen, die prinzipiell jemand von überall machen kann. Aber ich würde es gern, auch weil ich persönlich ja sehr stark auch im Bereich Wohlfahrts- und Sozialarbeit unterwegs bin, es gibt aus meiner Sicht natürlich auch andere digitale Tätigkeiten, die zum Beispiel im Kontext Beratung, auch Freiwilligenmanagement, aber auch Selbstberatung im Sinne von, also ich weiß, die Caritas, meine ich, ist da sehr erfolgreich in digitaler Beratung in schwierigen Lebenslagen, was ja auch was ist, was natürlich, wo der Mensch persönlich dafür geeignet sein muss, aber wo er das macht, das ist erstmal völlig wurscht, insbesondere wenn es speziell als Online-Beratung gedacht ist. Also da könnte ich mir auch sehr gut digitale Freiwillige und virtuelle Teams vorstellen, die sowas machen.
Auf jeden Fall, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, besonders wenn ich an so Seniorenarbeit denke, man verkennt das ja auch, aber die Generation der Silver Surfer ist ja auch deutlich gewachsen. Also Seniorinnen und Senioren, die ja online auch sich unterwegs befinden. Und auch hier Beratungen und Angebote zu schaffen, auch eine Aufgabe des Roten Kreuzes in der Wohlfahrtsarbeit, kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Und auch hier ist es ja letztendlich völlig egal, ob der Rotkreuzler oder der digitale Freiwillige diese Angebote dann, ich sag mal, von München, dem Saarland, Paris oder was weiß ich wo aus macht.
Ja, genau. Also ich meine, das wäre noch so ein Aspekt, wenn man sagt, wir würden es als Organisation insgesamt ganz groß denken, dann könnten wir ja quasi so virtuelle Unterstützung vielleicht schon wieder speziell im Einsatzkontext könnten wir sogar Follow the Sun machen. Also wir könnten rund um die Uhr das machen, müssten noch gucken, in welcher Sprache das dann stattfindet, weil wir hätten ja in der Organisation überall auf dem Erdball im Prinzip Leute, die das machen. Also das heißt, am Schluss würden ja 2 Appelle bleiben. Das erste ist, heute schon einfach ohne neue Strukturen zu sagen, digitales Engagement ermöglichen, fördern, zulassen, finden, ausprobieren. Und der zweite Teil, schon mal strukturell drüber nachdenken, naja, wie mache ich denn das deutlich auch? Also ob das dann wirklich so ist, dass ein digitalen Ortsverein oder ich sage jetzt mal den Landesverband Digitales Rotes Kreuz gibt, der dann nochmal Parallelstrukturen mitbringt und so weiter. Und wie realistisch das ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall diesen Aspekt digitales Engagement, ja, schon mehr Realität werden zu lassen als heute, wo das vielleicht eher zufällig ist oder wenn halt jemand gerade dran denkt oder wie auch immer, aber wir es jetzt nicht direkt aktiv suchen.
Ja, ich denke, vor allem, also wir haben jetzt auch viel über neue HelferInnen gesprochen. Ich glaube, dass wir heute mit den vorhandenen auch schon durch digitale Unterstützung eben uns auch über die Ortsgrenzen, über die Kreisverbandsgrenzen eben hinweg auch besser vernetzen können. Weil auch heute schon es Kreisverbände gibt, die ganz viele HelferInnen haben. Ich denke an das Jugendrotkreuz in Weilheim zum Beispiel, die recht viel im Bereich Videoproduktion machen. Ja, also da kann der Rezo teilweise noch was lernen, um ein bisschen zu übertreiben. Und ich glaube, dass wir eben ganz viele Talente und Menschen im Verband haben, die eben was gut können und eben über diese Möglichkeiten könnten quasi mehr und ja, alle dran teilhaben. Jetzt zu einem neuen Abschnitt und zwar, ja, wie steht es denn eigentlich um die Digitalisierung, um die digitale Transformation im Deutschen Roten Kreuz? Die Frage würde ich gerne an dich gleich weiterleiten, Alex. Wie schätzt du die Lage ein?
Ja, ich glaube, dass wir im Deutschen Roten Kreuz noch viel zu wenig digitalisiert sind. Also es gibt viele punktuell einzelne sehr gute Überlegungen und gute Dinge, die wir digital angehen.
An was denkst du?
Ich denke zum Beispiel an den DRK-Server. Der finde ich...
Den wir in Bayern leider nicht haben.
Genau.
Was ist denn gut daran?
Nein, also das Gute ist wirklich, der DRK-Server startet ja mit dem Slogan Millionenpotenziale und letztendlich ist damit eine gemeinsame Plattform geschaffen, wo halt eine Helferverwaltung erstmal möglich ist, eine Einsatzverwaltung, aber auch eine Materialverwaltung. Ich sag mal, das sind alles so Dinge, die man sich als Ortsverein, ich sag mal, vor noch 10, 15 Jahren mit eigenen Excel-Tabellen oder mit selbst gestrickten Tools zusammengestellt hat oder mit irgendwelcher Freeware aus dem Internet, die eigentlich Medikamentenverwaltungen sind, dann quasi sein Sanitätsmaterial verwaltet hat. Und das ist jetzt alles wirklich vom Roten Kreuz online digital bereitgestellt. Ich sag mal, ich finde, es ist ein Konfigurationsmonster, was aber in die richtige Richtung geht. Es ist sehr kleinteilig strukturiert, aber wenn man dann irgendwann mal herausgefunden hat, wie man damit umzugehen hat, ist das wirklich ein ganz tolles Tool.
Jetzt ist bei uns in Bayern ja sehr verbreitet ein anderes Produkt, das nicht aus dem Verband kommt. Der HIOC-Server, den kennst du vielleicht auch?
Ja, den nutzen wir auch noch parallel
zusätzlich
dazu.
Das ist sehr gut, weil dann kannst du mir
zusätzlich, genau.
Dann kannst du mir nämlich die Frage beantworten, was kann der DRK-Server, was der HIOC nicht kann und umgekehrt?
Ja, also mittlerweile muss ich sagen, kann der DRK-Server auch genau das, was der HIOC-Server kann. Wobei, stimmt nicht ganz. Der HIOC-Server kann zum Beispiel auch noch Angebote, Rechnungen und sowas alles und hat auch die Möglichkeit, dass, ich sag mal, Fremde dort Anforderungen stellen können über halt ein Tool. Ich sag mal, wenn ich dann online eingebe, ich brauche einen Sanitätswachdienst da und da, gebe ich das einfach ein und es kommt beim Ortsverein an und der kann das dann letztendlich abarbeiten und muss nicht alles nochmal abtippen. Das kann aber alles andere, eine Einsatzverwaltung, die Helfer können sich genauso auf Dienste melden. Man kann eine Personalplanung, eine Materialplanung für einen Sanitätswachdienst zum Beispiel machen und funktioniert ganz genauso. Wir nutzen den HIOC-Server deswegen, aber noch weiter, weil er ist erheblich simpler und ergonomischer zu bedienen.
Okay, aber das ist ja dann vielleicht ein Auftrag an unsere Leute, das eigene Produkt aus dem Verband quasi auf Vordermann zu bringen und an die Bedürfnisse auch von euch quasi anzupassen.
Richtig, genau.
Wir waren ja, jetzt sind wir bei Tools gelandet, wir waren ja bei dem Thema, übergeordneten Thema, wie schaut es aus mit der Digitalisierung, der digitalen Transformation, ja, wenn man es nicht nur beschränkt auf, wie lösen wir X oder Y mit irgendwelchen neuen Werkzeugen und bringen alles unbedingt auf irgendwas Digitales, weil darum geht es ja nicht. Das geht ja darum, dass die Gesellschaft digitaler geworden ist, ob man will oder nicht. Man kommt heute, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich um Smartphone oder zumindest einen Internetanschluss daheim nicht drumrum. Die Behörden bieten immer mehr Dienste online an. Genau, aber darum soll es ja nicht gehen. Insgesamt, die Gesellschaft wird immer digitaler. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das mit uns zu tun und wie verändert das unseren Verband? Und jetzt war die Frage ja an dich, was nimmst du denn heute schon wahr? Also wo stehen wir Stand 2019?
Ja, also ich glaube, dass das Rote Kreuz es sich insgesamt noch immer etwas schwer tut, insgesamt mit Digitalisierung. Ja, es ist schwer zu greifen. Ich kann das eigentlich gar nicht so richtig in einzelnen Dingen so festmachen. Das ist ja mehr so ein Gefühl, was letztendlich alles auf Papier abgewickelt wird oder ich sag mal umständlich mit Post und was halt alles andere ja digital möglich wäre.
Also
beispielsweise
letztendlich liegt es, wenn ich dich richtig verstehe, quasi an so einer fehlenden Affinität der Handelnden und vielleicht auch in Verantwortung Stehenden zum Thema Digitalisierung.
Ganz genau. Also ich sag mal, es fängt ganz einfach bei einer Vorstandssitzung in einem Präsidiumssitzung im Kreisverband an. Warum muss man sich da persönlich treffen? Also das weiß ich, finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig.
Wie soll
es denn sonst gehen? Ja, es geht ja ganz mit sehr einfachen Mitteln über Skype-Konferenzen. Oder ich sag mal, wenn ich jetzt an unser schönes Beisammensein hier gerade denke, ihr sitzt jetzt auch ein paar hundert Kilometer weit weg und es funktioniert ja auch wunderbar, ne? Genau, als würden wir nebeneinander stehen. Ne?
An der Stelle, Spoiler, Sensation, die Satzung des Landesverbandes Bayerisches Rotes Kreuz wird jetzt dahingehend geändert, dass so Gremiensitzungen auch durch, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich glaube audiovisuelle Übertragung, also da merkt man schon, wie schwer man sich mit dem Thema tut,
ja.
Kann man das machen, aber Voraussetzung ist, dass quasi, ich weiß gar nicht, zu Beginn der Wahlperiode muss das Gremium da Beschluss fassen mit so und so viel Mehrheit und weiß der Teufel. Also wenn es nicht sein muss, dann doch nicht, aber theoretisch wäre es denkbar. Ich würde sagen, es ist trotzdem ein schöner Erfolg, um das, was halt doch vielleicht durchaus in Teilen des Lebens schon üblich ist, jetzt auch für so Gremiengeschichten zu übernehmen. Und ich finde es super, dass du das sagst, bei mir geht es auch so. Ich habe ganz viele so Besprechungen, wo ich mir denke, ja mei, also ganz ehrlich, die könnte man ganz gut auch über genau was auch immer für ein Werkzeug, das ist völlig wurscht, und es würde im Zweifelsfall auch eine Telefonkonferenz reichen, könnte man die machen. Das heißt nicht, dass man sich ab und zu vielleicht auch mal treffen möchte, weil man die Leute gern hat oder so, aber es wird halt schon vieles vereinfachen und irgendwie genau die Schwelle halt auch senken. Es geht wieder ein bisschen in die Richtung, das ist egal, ob ich jetzt gerade hier bin oder irgendwo unterwegs, ich kann Themen zumindest abstimmen. Genau. Was mich noch interessieren würde, wären, ob du auch den Eindruck hast oder wie du das wahrnimmst, weil mein Gefühl ist, ja, wir haben Bereiche, wo das sehr umständlich ist und so weiter. Jetzt sind wir ja auch noch sehr föderal organisiert. Das heißt, das macht es ja auch schwierig zu sagen, okay, das Rote Kreuz an sich wird jetzt digitaler, sondern es sind immer irgendwie ja Teilbereiche. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen so zwei Geschwindigkeiten der Digitalisierung gibt, nämlich einmal die Bereiche, wo vielleicht der Druck besonders groß ist, vor allem auch der wirtschaftliche Druck, also so berufliche Geschäftsfelder, wo die digitale Transformation der Gesellschaft, wie es der Martin gesagt hat, vielleicht eine besonders große Rolle spielt. Also Stichwort, brauchen wir noch Hausnotrufdienste, wenn der Herr Amazon das vielleicht selber regelt? Oder genau auch so Bereiche wie, keine Ahnung, im Rettungsdienst, wo man sich ganz viel Gedanken über digitale Innovationen macht, auch deswegen, weil halt vielleicht da die Kostensituation speziell ist, weil da auch Personal da ist, was sich so Gedanken machen kann. Also da, wo viele Ressourcen entweder da sind oder wo es um doch auch letztlich Geschäftsfelder geht, dass da eher mehr passiert als in diesen rein ehrenamtlichen Bereichen, weil es da eben an Ressourcen mangelt und vielleicht auch so die Bündelung und Vernetzung geringer ist. Siehst du das auch so oder seht ihr das auch so?
Ja, also ich sehe das auf jeden Fall genauso. Das Rote Kreuz tut sich sicherlich in Teilbereichen deswegen auch schwer mit der Digitalisierung, weil Digitalisierung ja auch Geld kostet. Und das ist in Bereichen, wo ich in einer gewissen Art und Weise eine Refinanzierung erreichen kann, sei es ja über Hausnotruf, ich sag mal ein Alexa-Skill für den DRK-Hausnotruf zu programmieren. Es wird ja refinanziert, letztendlich im Rettungsdienst in Digitalisierung, kann Kosten sparen, kann aber auch genauso refinanziert werden. Also da ist dann ja Geld da im System, im rein ehrenamtlichen Teil, sei es im Katastrophenschutz, Gefahrenabwehr oder Wohlfahrts- und Sozialarbeit, wo wir als Ehrenamtliche sowieso immer gucken müssen, können wir denn dem Helfer jetzt für 150 Euro eine neue Jacke kaufen? da dann in Digitalisierung zu investieren, ist dann durchaus schwieriger und muss dann auch fünfmal mehr überlegt werden.
Ja, vor allem, weil wahrscheinlich ja auch der Nutzen noch nicht sofort sichtbar ist. Also das ist ja eher eine langfristige Investition. Und ich glaube, also wir hätten schon viel früher starten müssen, eben mit Sachen, die wir heute noch nicht haben, wie zum Beispiel eben, dass wir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Westfalen-Lippe, aber dass es zumindest landesverbandsweit eben eine Benutzerdatenbank gibt, jetzt ganz plakativ formuliert, wo die Daten drin sind und an die man dann weitere Tools, die man dann braucht, meinetwegen Kalender, meinetwegen E-Mail, meinetwegen, also da gibt es ja jede Menge, die dann dort quasi anknüpft. Wie schaut es denn da bei euch im Landesverband aus? Gibt es da eine zentrale Infrastruktur?
Ja, also die Infrastruktur, die wir nutzen, ist der DRK-Server als zentrale Benutzerdatenbank oder Helferdatenbank. Also das ist jetzt schon mittlerweile gewährleistet.
Genau, aber das ist nicht so, also die Instanz DRK-Server, die ist bei euch in der Lage, dass ihr quasi die Hierarchien, die es gibt, ich habe gelesen, ihr habt keine Bezirksverbände, aber zumindest die Kreisverbände, Landesverbände, der Landesverband, ihr könnt gegenseitig Daten direkt austauschen über das System.
Genau, das ist gar kein Problem. Ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sanitätswachdienst oder eine Einsatzstelle habe und Helfereien registrieren möchte, kann ein Helfer eines an den DRK-Server angebundenen Landesverbandes, meinetwegen, ich sag mal auch Schleswig-Holstein, kann ich den ganz normal in meinem System erfassen. Mhm. Sehe, oder der kann sich zum Dienst bei mir melden. Ich kann in dem Moment dann sehen, was er kann. Was es halt für einer ist, und das ist gar kein Problem. Also da bricht man wirklich deutlich auch die Hierarchiestrukturen auf.
Mhm. Darum geht es ja gar nicht, sondern eher um die Abbildung der Strukturen und dass man halt eben zum Beispiel Freigabeprozesse für meinetwegen Kleidungsanforderungen, der Mitgliedsantrag, ja, also wie kommen Leute bei uns an und wie landet das bei den Ehrenamtlichen, die quasi ihren Segen geben als Leitungskraft und sagen, ja, den nehmen wir auf, und die Verwaltung, die sich dann um die Backoffice-Angelegenheiten quasi kümmert. Der andere Aspekt war noch, wie ist es denn? Gibt's zum Beispiel jetzt beim DRK-Server eine Schnittstelle, wo ich eigene Services anbinden kann? Also, dass ich sage, wir wollen jetzt, keine Ahnung, eine Kalenderlösung ist wahrscheinlich schon mit drin, irgendwas Innovatives, was nehmen wir? Ein Chat. Wir wollen einen Mitglieder-Chat oder ein Mitgliederforum und das eben anbinden und keine neue Benutzerverwaltung. Kann man dann sagen, man nutzt die vorhandenen Benutzerdaten?
Ja, also das geht im Moment tatsächlich nicht. Das heißt, es gibt keine eigenen Anbindungen oder ich sag mal eine API, die man da in irgendeiner Art und Weise nutzen kann, was ich sehr schade finde, weil es gab ja mal vom Bundesverband, meine ich so, ich glaube, Rotbook oder irgendwie sowas Redbook nannte sich, also so ein, ja, genau.
Also unser eigenes Facebook. Hm.
Ja, genau, unser eigenes quasi geschlossenes Facebook, und der Nachteil war, es war sehr geschlossen.
Ja, der Erfolg war super, glaube ich auch.
Genau, und wobei der Ansatz halt nicht schlecht war, also
absolut,
das war wirklich
halt
klasse.
15 Jahre zu spät, glaube ich, aber ja, genau.
Ja, man, also man konnte dort auch Teams bilden. Wir haben tatsächlich ein Projekt mal mit diesem Roadbook dann auch gemacht, aber dann auch nicht mehr, weil es dann ist, ja, ich sag mal, zum Beispiel mit anderen Produkten in der digitalen Welt, Cloud-Lösungen, man deutlich ja besser und komfortabler dann arbeiten kann.
Ja, genau, und darum geht es mir eben. Also es geht ja darum, dass wir die Tools nutzen, die üblich sind, und nicht irgendwie selber was stricken, weil das kostet wahnsinnig viel Geld und ist dann halt wie Redbook 10 Jahre später halt tot und viel Geld rausgeschmissen für nichts. Außer das hat jetzt irgendeine tolle Wiederverwendung irgendwo anders, mag ja sein. Das weiß ich nicht. Aber letztendlich, wenn es eben diese Schnittstelle gäbe, dann könnte ich hingehen und sagen, ja, heute binde ich ein Wiki an und morgen ein Forum und übermorgen eine Audioschnittsoftware für Podcasts, die ich betreiben kann. Und ich kann aber immer quasi auf die Infrastruktur, die wir intern hosten, ja, auch die Daten nicht nach außen geben, sondern diese Tools erfahren nur, ja, ist das Nutzer, und wenn ja, wo ist der eingesetzt und darf der das sich anschauen, was er gerade sich anschauen will. Und dann könnten diese Anwendungen eben darauf zugreifen, und du kannst sie nutzen in deinem normalen Teamgefüge oder auch dynamischen Einheiten.
Mir fällt gerade noch als Anwendung ein, Lernplattform, also wir haben ja gefühlt 97 Lernplattformen im Roten Kreuz. Das ist ja wichtig, dass da jeder seine eigene macht und so. Aber wenn man das schon macht, dann könnte man ja zumindest die Berechtigungen, die Identitäten zum Beispiel von sowas abgreifen. Also was dir ja vorschwebt ist, und wir werden das eines Tages, wird es sowas noch geben, so ein Identity and Access Management Lösung, wo man sagt, es gibt quasi eine Quelle für wer ist das, gehört der zum Roten Kreuz und was darf der? Und die Tools sind dann wurscht und dann gibt es einfach eine Schnittstelle und das ist fein und wir sind haben die Hoheit über die Daten und
genau, und wenn es morgen ein Tool gibt, das noch viel besser ist, ja, dann kostet es uns keinen Schmerz.
Ja.
Wir können es erstmal aufsetzen, ausprobieren und wenn es gut läuft, nehmen wir das statt dem alten.
Genau.
So, und dann haben wir diese ganzen Reibereien mit, und da muss man irgendwelche Synchronisationen bauen und so weiter, sind dann weg. Genau. Letztendlich, ihr habt damals bei der Session, beim Cross-Media Day, habt ihr dann noch so ein Fazit und Überzeugungen formuliert, die habe ich mal mitgebracht, weil die sind hörenswert. Also einfach mal machen, haben wir heute schon gehört. Das ist was uns drei wahrscheinlich verbindet. Dann Vergebung statt Bestrafung. Was habt ihr damit gemeint?
Ja, das, wenn ich es jetzt noch richtig auf die Reihe bringe, Gabriel, musst du mir vielleicht bei helfen. Das ist im Prinzip gleich anschließend an dieses einfach mal machen. Also wenn, ich sag mal, jemand jetzt anfängt und sagt, ich gründe jetzt einfach mal so ein Ding, ich fange jetzt mal an, so eine Sammelplattform für digitale Freiwillige zu machen, das ist dann, dass man sagt, alles klar, du hast die Hierarchiegrenzen überschritten und so weiter und so fort, ne? Aber tolle Sache, ne? Das Ziel ist doch jetzt erstmal ganz toll. Ich meine, so in etwa hatten wir das gemeint.
Ja, das kann gut sein. Also aus der Management-Perspektive wäre es natürlich tatsächlich klug, dass wenn jemand mal macht, dass man nicht nur sagt, ja, das ist böse und verboten und sonst irgendwas, sondern eher mal hinschaut, hey, was kann man denn da eigentlich lernen und ist das eigentlich besonders clever und sollte ich das eher fördern? Und für mich ist das noch so eine Mischung, aber das gehört auch zu einfach mal machen. Also es ist doch, irgendwie gibt es doch diesen Spruch, also quasi, ich bitte lieber um Vergebung oder um Verzeihung als um Erlaubnis. Also sprich, manche Sachen muss man einfach machen und nicht blöd fragen, sondern tun. Und ja, mag sein, vielleicht hat man Fehler gemacht, das kann man ja auch evaluieren. Ich glaube, solange da nichts kaputt geht und solange das irgendwie bestimmte Grenzen nicht überschreitet, ist irgendwie auch klar, dann geht die Welt halt auch nicht unter. Und das, glaube ich, ist tatsächlich gerade bei diesen digitalen Themen, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel drüber nachdenken würde, so digitale Strukturen zu schaffen, da gäbe es sicher ganz viele, die da emotional sehr große Schwierigkeiten hätten. Und das ist auch irgendwie in Ordnung. Aber gleichzeitig muss man irgendwann auch hinkommen, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nichts hilft, dann muss man es ja wieder sein lassen. So. Mhm.
Mhm. Richtig, ist für mich auch ein gutes Beispiel einfach von einem gut funktionierenden jemand einbringt, um ein Ziel zu erreichen. Wir haben alle nun mal die gleichen Ziele mit Leitbild und so weiter, Grundsätze. Und warum dann nicht, ne?
Das heißt, wir bewegen uns in diesem Rahmen und probieren uns einfach aus. Das ist ja auch was ich aus der Jugendarbeit mitbringe, ja. Also da ist es ja auch so, klar, gibt es so grobe Grenzen und die kennen die Kinder und Jugendlichen ja auch meistens selber ganz gut. Und in denen bewegen sie sich und natürlich reizen sie Grenzen aus, aber darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja auch gar nicht um Grenzverletzung, sondern es geht darum, eben Beinfreiheit für Macher, wie ihr es damals auch formuliert habt, zu haben, dass man halt ausprobiert, auf den Boden fällt, wieder aufsteht und aus den Fehlern, die man gemacht hat, gelernt hat und dann halt beim nächsten Mal das ein bisschen besser macht.
Genau, ein mir bekannter sehr lieber Rotkreuz-Kollege, der hier sicher nicht zitiert werden möchte, aber deswegen mache ich das anonym, der sagt ja insbesondere im Kontext Jugendarbeit, bau Scheiße lieber bei uns. Und das finde ich total sympathisch, weil das darf man natürlich irgendwie nicht alles auf eine Werbepostkarte kleben. Aber das beschreibt natürlich genau sowas, dass man sagt, das ist, die Organisation ist auch ein guter Raum, um sich auszuprobieren, um zu wachsen. Und jetzt Digitalisierung ist vielleicht jetzt kein Kinderspiel, weil das halt irgendwie schon auch ernst ist, irgendwie so weltweit. Aber das bietet auch die Möglichkeit, genau solche Sachen auszuprobieren.
Mhm. Gut. Alex, du hast damals noch geschrieben in deinem Artikel, wenn sich jemand bereit erklären sollte, das mal zu versuchen, du bist bereit. Du bist wahrscheinlich immer noch bereit, oder?
Das ist richtig. Ich bin immer noch bereit.
Hat sich jemand bei dir gemeldet? Also, hast ja vorhin gemeint, dass es einige gab, die gesagt haben, das war gut und so weiter und das gefällt ihnen und guter Impuls. Aber gab es auch jemand, der gesagt hat, ich habe da eine Idee, was meinst du dazu oder lass mal anpacken?
Nee, das tatsächlich nicht. Also so konkret ist dann tatsächlich keiner geworden. Ich war halt auf einem Digitalkongress auch des unseres Landesverbandes, wo ich das auch mal angedacht habe. Aber da, ich sag mal, es ist auch tatsächlich so ein bisschen Verhalt im Moment noch. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich es nicht weiter forciert habe. Ich glaube, wenn ich jetzt aktiv mal auf allen Kanälen powern würde und sagen würde, Mensch, ich suche Leute, die das mitmachen, bin ich mir auch sicher, dass ich jemanden finden würde.
An der Stelle vielleicht noch, auch wenn der Martin, glaube ich, das Thema gerade beenden wollte. Das eine ist, wir hatten ja noch ein Learning oder einen Merker, das war angstfrei agieren. Also zu sagen, okay, jetzt nicht eben Angst vor was Neuem zu haben. Das gilt ja vielleicht insgesamt. Und das heißt ja nicht, dass alles, was man bisher gemacht hat, per se schlecht ist oder so. Aber zumindest mal zu überlegen, welche Chancen bietet es, insbesondere vielleicht im ehrenamtlichen Kontext. Und an der Stelle, ich kann mich erinnern, wir haben auf der Fachtagung Ehrenamt, wann war das? War das letztes Jahr, wo die in München stattgefunden hat? Da war ja auch ein großes Thema, also das ging eigentlich im Hinblick auch auf den Strategieprozess und so weiter. Und ich bin da zufällig irgendwie dann mit reingestolpert, so diesen Aspekt oder den Stream, wie ist es mit Digitalisierung damit zu gestalten auch. Mit dem lieben Kollegen Hannes Jäner zusammen. Und da hat man ganz stark gemerkt, dass nämlich schon der Schmerz und der Druck insbesondere von der Basis an sich sehr, sehr hoch ist. Also die haben ganz viel Bedarf an so digitalen Lösungen. Gleichzeitig wird wieder deutlich, es gibt so ein Spannungsfeld zwischen, naja, mache ich das eigentlich genau möglichst zentral, möglichst solidarisch, möglichst gemeinsam oder muss es doch möglichst individuell sein? Das ist ja auch ein Punkt von dir mit deiner zentralen Benutzerrechte, Steuerung und so weiter, dass es beides möglich macht. Mhm. Und gleichzeitig war schon ein ganz wichtiger Punkt, nämlich eben erstens nicht immer, also nichts ausschließlich digital zu denken, irgendwie die Leute mitzunehmen, auch ja quasi die Verbandsrealität, dass die Menschen da halt auch damit umgehen können. Also nicht irgendwie Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern irgendwie für und mit Menschen zu denken. Also das fand ich, war für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und das war im Prinzip unisono durch alle Gruppen durch ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall, egal was da passiert, ist das schon wichtig, gerade für uns als Rotes Kreuz, weil ich denke, das gilt nach außen in Richtung der Klienten, aber sicher auch nach innen in Richtung der RotkreuzlerInnen, da niemanden ja auszuschließen oder auf der Strecke zu lassen.
Definitiv, definitiv. Ich glaube, das spricht aber auch für die Vorschläge, die wir heute besprochen haben, weil es nämlich draußen sehr viele gute Tools gibt, die schon die Bedürfnisse ganz unterschiedlicher Zielgruppen eben befriedigen. Und als das Apple iPhone damals rauskam, ja, das Ding war so einfach zu bedienen, dass das auch sehr beliebt war bei Menschen, die sich bisher damit eher weniger beschäftigt haben. Senioren, ich denke an Eltern, wie auch immer, die vielleicht dann nicht so den Zugang haben wie wir, die sich viel damit beschäftigen oder damit auch ein Stück weit rein und aufgewachsen sind. Und genau das ist ja auch die Chance, dass man eben sagt, man nimmt die Tools, die verbreitet sind, die bekannt sind, und aber wir wollen die Benutzerdaten und Verwaltung bei uns haben. Gut, jetzt zu Social Media ist der nächste große Abschnitt, Alex. Wo seid ihr denn mit dem Ortsverein Löhne vertreten?
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, überall, ne?
TikTok? Snapchat?
Snapchat haben wir tatsächlich eine interne Gruppe.
Ah, ja,
das,
okay.
Das tatsächlich, aber ja.
Ich glaube schon mit jugendfreien Inhalten, oder?
Nee, es sind auf jeden Fall, es sind jugendfreie Inhalte. Okay, Tinder wär eigentlich mal ziemlich cool. Das müsste man als Ortsverein des Roten Kreuzes mal ausprobieren, ne? Aber ich glaube, wir werden schnell.
Was werdet ihr?
Wir werden dann sicherlich schnell zur Seite gewischt, weil ich glaube, man sucht dann ja schon nach anderen Lebenspartnern und nicht unbedingt nach einer Lebenspartnerschaft mit dem Roten Kreuz an sich.
Das kann natürlich passieren.
Aber wäre mal ein Versuch, ne?
Ja. Aber das heißt, ihr seid bei Facebook, Twitter und was noch?
Facebook, Twitter, Instagram, das sind so die Dinge, die wir doch, ich sag mal, mit einer gewissen Regelmäßigkeit auch bespielen. Und da, ich behaupte mal, auch ganz erfolgreich sind.
Ja, und wie macht ihr das? Also ist das alles bei einer Person gebündelt oder ist das ein Team von Leuten?
Es ist ein Team von Leuten. Das heißt, wir haben bei Facebook und bei Twitter sind es im Moment zwei. Personen, die das betreiben. Das sind ich und mein Rotkreuzleiter, Armin. Liebe Grüße, wenn du das hören solltest. wir machen im Prinzip ein Monitoring. Das heißt, wir gucken natürlich regelmäßig, wer schreibt uns dort. Das kommt auch häufiger vor, als wir es erwartet haben. Und posten in einer gewissen Regelmäßigkeit dann halt über unsere Arbeit. Und das erreicht mal 100, mal Tausende
und mal Leute. Zehntausende. Das ist nämlich ein Punkt, der dieses Jahr im Juni, am 24. Juni, hast du einen Tweet zum Umgang mit der Hitze verfasst und oder ihr habt einen verfasst. Worum ging es denn da in dem ursprünglichen Tweet?
Ja, da in dem ursprünglichen Tweet ging es darum, also ich habe ihn tatsächlich selbst verfasst. mir war sehr warm, ich lag auf dem Sofa und dachte, komm, jetzt machst du nochmal gerade was, hast schon länger was nicht gepostet. Ahnte nicht, was das ergibt. Ja, es ging einfach, machen wir natürlich auch, macht eigentlich jeder Verband in irgendeiner Art und Weise so kleine Tipps zur Hitze. Ich gebe natürlich auch zu, dass ich da ein bisschen meine eigene Meinung auch mit reingenommen habe und der Punkt, der dann letztendlich etwas durch die Decke ging, war dieser Durchzug, diese Durchzugsgeschichte. Die besagt, dass ich der Ansicht bin und mit mir auch sehr viele andere, dass Durchzug jemanden nicht umbringt, sondern im Gegenteil für eine Abkühlung sorgen kann. Das heißt, wenn man in einer Wohnung ist und man hält es tatsächlich nicht mehr aus, man macht ja in der Regel die Fenster zu, um die Hitze nicht reinzulassen und schön Verschattung und sowas, wenn die Wohnung dann trotzdem viel zu heiß wird, dass man dann die Fenster aufmachen muss, Ventilatoren an, dass einfach ein Wind herrscht, dass man es dann in der Wohnung wieder aushalten kann.
Gut, jetzt, genau. Jetzt ist dieser Tweet durch die Decke gegangen. Stand heute über 10.000 Likes und über 3.800 Retweets. War das geplant oder war das Zufall, dass der so viral geht?
Das war wirklich Zufall. Dafür gesorgt hat ein Schweizer Wettermoderator, der diesen Tweet dann aufgefasst hat und gesagt hat, ich verneige mich vor dem Deutschen Roten Kreuz Löhne, so sinngemäß, um diesen Mythos des Durchzug tötet, da mal entgegenzuwirken.
Ja, und der hat ja auch nicht Halt gemacht bei Twitter. Der war dann bei einem Deutschlandfunk-Interview eben genau zu der Thematik, wie verhalten bei der Hitze und dass eben vor allem Kinder und ältere Menschen eben unter der enormen Hitze leiden. Und hat dann eben dort wortwörtlich gesagt, also er hat eure Arbeit gelobt und dann eben gesagt, ja, wer Geld übrig hat, bitte spenden für diese einsame Stimme der Vernunft und Empathie für alte Menschen. Kam spürbar mehr Spenden dadurch bei euch an?
Nein, also spürbar mehr Spenden kam nicht. Also es kamen ein paar Spenden an, die wir jetzt zeitlich auch so einordnen. Wir verfolgen das jetzt auch nicht so genau, wer da spendet.
Also ihr targetet nicht von den Plattformen aus bis zum Konto und dem letzten Cent, nee. Sondern ihr habt jetzt quasi einfach festgestellt, okay, das muss wohl zurückgehen auf diese Reaktionen.
Richtig, ganz genau. Also das ist ein bisschen was kam, aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt anfangen, ins neue Autos und Hallen dafür zu kaufen, sondern das bewegt sich schon in einem kleineren Rahmen, ne? Aber wir sind trotzdem dankbar dafür.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast ja gesagt, du hast das nicht geplant, so jetzt schreibst du das und dann, also es gibt ja so die Formulierungen, in der Regel sind das dann eher unerfreuliche Geschichten, quasi, dass dann so das Internet gefühlt explodiert, hattest du das Gefühl oder wie kann ich mir das vorstellen? Was passiert dann da?
Ja, ich hatte danach ich gucke da natürlich auch nicht ständig auf mein Handy, aber als ich dann irgendwann mal guckte und dachte so, wir haben jetzt 20, 30, 50, 80 Menschen, dachte ich so, okay, irgendwas ist jetzt komisch und hab dann tatsächlich den Tag damit verbracht und den darauf folgenden Tag dort halt ja das Ganze zu beobachten, auch weiter zu kommentieren, auch zu erklären. Und für mich war das schon, also es ist dann darauf, dann dass das ja im Griff zu haben dann. Das kann dann auch durchaus mal in eine andere Richtung ausschlagen und dem Ganzen dann halt schon sachlich und ich sag mal mit ein bisschen Witz natürlich auch zu begegnen. Ja, doch, das war schon viel Arbeit, die ich eigentlich nicht gerne jeden Tag hätte. Also da beneide ich nicht die Leute, die das beruflich machen.
Das ist ja genau so ein Punkt. Also wenn man gerade so Social-Media-Themen aus dem Ehrenamt raussteuert, du hast schon gesagt, ihr macht das nicht alleine, sondern als Team. Aber zwei Leute ist ja jetzt auch noch nicht so der richtige, also die geballte Manpower. Und eben jeder von euch hat ja ein normales Leben so. Und jetzt war das in dem Sinne was überwiegend Positives offensichtlich. Wäre noch die Frage, ob es Leute gab, die das auch kritisch gesehen haben. Aber in der Tat, normalerweise sind es ja irgendwelche negativen Ereignisse, irgendwelche Shitstorms, die einen dann plötzlich fordern. Und das wäre ja auch die Frage, wie geht man damit um, speziell aus dem Ehrenamt raus. Und da wieder vielleicht als Anschluss an das, was wir vorhin hatten, das ist natürlich auch eigentlich eine große Chance für digitale Freiwillige, im Prinzip relativ ad hoc so virtuelle Teams zu bilden, die zum Beispiel auch im Backoffice auf sowas reagieren können, weil da gäbe es grundsätzlich ja genug Expertise im Roten Kreuz. Wir würden es vielleicht jetzt nicht so spontan schaffen, uns da zu vernetzen, aber im Prinzip wäre es ja möglich.
Natürlich, wir machen das auch bei uns im Kreisverband. Das heißt, wir haben auch einen Social Media versierten Mitarbeiter, hauptamtlichen Mitarbeiter im Kreisverband, der in der Lage ist, zumindest jetzt unseren Löhner-Facebook-Account auch zu übernehmen und dort halt auch zu reagieren. Mhm. Das ist auch unsere Verabredung, weil wir ihm da auch vertrauen. Und dass sie sagen, wenn wir halt tagsüber, ne, jetzt, ich sag mal, beide Ehrenamtliche arbeiten und es passiert irgendwas und dann bekommt er es mit, dann kann er halt reagieren, ich sag mal, bis zur Accountsperre dann auch notfalls, auch falls es wirklich irgendwie eskaliert. Ne? Das ist durchaus möglich und auch so gewollt. Und ich glaube, dass man so ein Backup auf jeden Fall und ob das nun aus digitalen Freiwilligen besteht, ist natürlich auch wieder eine Vertrauensfrage. Ein benachbarten Verband, man kann auch einen benachbarten Ortsverein nehmen. Oder ich meine, in Bayern sind es auch Kreisverbände, die zum Teil auch sich gegenseitig aufeinander aufpassen und ich glaube auch Facebook-Berichterstattung machen. Ja, so muss man heutzutage, denke ich, auch arbeiten. Und das ist ja doch die große Chance der Digitalisierung.
Hattet ihr davor schon mal so viele Reaktionen auf einen Tweet oder eine Nachricht?
Nee, nicht in der Art und Weise. Also der, ich glaube, größte Tweet, den wir davor hatten, war, als wir beim Love Parade-Unglück die Nummer der Hotline einfach nur verbreitet haben. Ich glaube, haben wir nur geschrieben, die Nummer lautet und so weiter. Und der ging auch durch die Decke, aber halt natürlich auch ohne Kommentare oder so, sondern einfach, weil er retweetet wurde und geliked wurde. Ich sag mal, das ist jetzt ja natürlich was ganz anderes, aber ansonsten hatten wir so in dieser Art und Weise keinen Knaller-Tweet, sag ich mal.
Gab es negative Reaktionen, sei es jetzt quasi von irgendwelchen Nutzern oder halt dann auch intern, also sprich, musstest du dich vielleicht auch rechtfertigen dafür oder war das eher so, dass sie dich gefeiert haben?
Nee, also intern musste ich mich gar nicht rechtfertigen, sondern es war dann eher Erstaunen und hätten wir auch nicht gedacht, weil es natürlich auch durch Radio, Fernsehen, Presse und sowas alles dann ging. Von Nutzern kamen vereinzelt schon negative Kommentare, wo wir versucht haben, dem so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem wir sachlich geantwortet haben, versucht haben, eigentlich auf alles, was negativ zu antworten. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, aber so, dass uns jetzt ein Sturm der Entrüstung oder eine Welle oder ein Shitstorm dann dadurch erreicht hat, das ist zum Glück halt ausgeblieben.
Jetzt hast du schon angedeutet, dass ihr quasi so ein hauptberufliches Backup habt. Gibt es insgesamt irgendwie eine Konstellation, wo du sagst, ja, das wäre deine Empfehlung für Ortskreisverbände, Landesverbände, die heute vielleicht noch nicht unterwegs sind oder noch nicht auf so vielen Plattformen, das zu gestalten? Also muss man das unbedingt dezentral machen? Muss man das zentral machen? Braucht es Mischformen? Was wäre da dein Plädoyer?
Ja, ich als Steuerrechtler sage dann ja immer, es kommt drauf an. Ne? es kommt natürlich auf die Struktur an. Ich sag mal, es gibt sicherlich Rotkreuz-Gemeinschaften, da weiß ich, die sind 4, 5 Leute, die sich um den Facebook- und Twitter-Auftritt kümmern. Da braucht es natürlich kein Backup. Das sind dann halt genug. Für kleinere oder auch für Kreisverbände empfehle ich das Ganze dringend, nach rechts und links zu gucken, sich mehrere Personen zu suchen, die wenigstens ein Auge drauf haben.
Ja, aber weil du gerade meinst, die fünf Leute wuppen so einen Account, also jetzt mal umgekehrt vorgestellt, also du hättest nicht über Wetter geschrieben, sondern über ein anderes Thema, weil irgendwas bei euch passiert ist, was halt eher ein schlechtes Licht auf uns oder auf euch geworfen hätte. Und es wäre eher so ein Shitstorm oder ein Wettlauf der Entrüstung oder so geworden. Ich glaube, dann ist man ja noch viel mehr gezwungen, quasi eben wirklich in die Richtung Krisenkommunikation auch zu wechseln und eben darauf zu reagieren, wie du schon sagst, eben sachlich und so. Aber kann man darauf dann überhaupt vorbereitet sein als ehrenamtliche Social-Media-Redakteure?
Nee, ich denke nicht, dass man da wirklich drauf vorbereitet sein kann. Ich denke, man muss sich vorher schon überlegen, wie reagiere ich in so einem Fall. Und ich sage mal, der beste Fall ist natürlich, dass so ein Shitstorm erst gar nicht entsteht, indem man sich einfach zurückhält mit den Dingen, die man schreibt. Ne? Also es, ich müsste jetzt nicht das
erst denken, dann sprechen.
Richtig, genau. Ne? Also es ist im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich diesen Tweet da vielleicht auch nicht ganz so provokant formulieren dürfen. Aber gut, letztendlich ja in diesem Falle Glück gehabt, aber natürlich, dass man natürlich ganz genau guckt, wie könnte dieser Tweet oder wie könnte diese Facebook-Nachricht denn jetzt überhaupt bei einem anderen ankommen und könnte es einen Shitstorm auslösen? Und für den Fall, dass ja, sollte man diesen Tweet oder diesen Facebook-Post oder das Instagram-Foto nicht bringen, ist so meine Meinung. Dann verhindert man einfach das.
Was wäre denn, um diesen Abschnitt quasi abzuschließen, was wäre denn deine Empfehlung für, fangen wir vielleicht ganz unten an auf der Ortsebene, für Ortsvereine, Ortsgruppen, die mit Social Media quasi sich ausprobieren wollen, starten wollen, verbessern wollen? Was wären da deine vielleicht drei wichtigsten Erfahrungen oder Tipps?
Ja, das Wichtigste ist eigentlich, wir kommen wieder zum Anfang, einfach mal machen. Ne? Also wirklich nach rechts und links gucken und dann wirklich einfach loslegen und Fotos machen und über die Arbeit berichten, die wir machen. Wir machen eine gute Arbeit, alle Ortsvereine machen eine gute Arbeit und es wird viel zu wenig berichtet. Also es ist der erste Punkt, wirklich einfach mal machen. Der zweite Punkt ist, dass man offen ist für Tipps und tatsächlich ja, sich etwas breiter aufstellen muss und nach rechts und links guckt, kann ich mir Unterstützung holen von Nachbarn, Verbänden, mir was abgucken, mir wirklich Hilfe holen bei dem Aufbau von so einem Account letztendlich.
Ist mir doch noch eine Frage dazu eingefallen. Was würdest du denn vielleicht Ortsvereinen sagen, die sagen, ja, braucht es überhaupt? Also warum sollten auch Ortsvereine, Kreisverbände und so weiter überhaupt sich auf Social Media bewegen?
Ja, das ist eine echt gute Frage, weil ich mittlerweile sagen muss, ich weiß gar nicht, ob man tatsächlich einen Facebook-Account. Ich finde, als Mittel oder als Medium der Kommunikation und um über unsere Arbeit zu berichten, ist es wirklich eine ganz tolle Sache. Und einfach direkt letztendlich mit dem Konsumenten zu kommunizieren. Wenn man jetzt ansonsten trotzdem gut, ich sag mal, auf dem Land, auf dem Dorf, in der Presse sowieso einen guten Stand hat, wirklich gut bespielt wird, eine gute Öffentlichkeitsarbeit hat, dann braucht es vielleicht auch gar keinen Facebook-Account.
Das heißt, wir nehmen als weiteren Tipp vielleicht mit, wenn man die Ressourcen hat und Lust hat, sich da auszuprobieren, dann sollte man es einfach machen und nicht zu viele Bedenken erstmal anführen und einfach ausprobieren. Und wer darauf keine Lust hat, der lässt es erstmal.
Richtig, genau.
Gut, dann kommen wir zu dem letzten Abschnitt, den ich mit einem Zitat von dir einleiten möchte. Du hast mal geschrieben, in jedem Ortsverein des DRK gibt es eine oder mehrere Gemeinschaften. Da ich Westfale bin, bevorzuge ich natürlich das Ein-Gemeinschaftsmodell. Was ist denn das Ein-Gemeinschaftsmodell?
Ja, das Ein-Gemeinschaftsmodell ist bei uns in Westfalen, ich weiß gar nicht ehrlicherweise seit wann, eingeführt worden. Es besagt, dass es in einem Ortsverein nur eine Rotkreuzgemeinschaft gibt. Und das zieht sich dann natürlich nach oben bis zu unserem Landesverband. Das heißt, wenn wir jetzt von Bergwacht, Wasserwacht, was gibt es noch, also Katastrophenschutz, Wohlfahrts- und Sozialarbeit sprechen, dann ist das alles in einer Rotkreuzgemeinschaft bei uns in Westfalen untergebracht, mit halt, ich sag mal letztendlich, wie man es auch immer strukturiert, Gruppen, Arbeitsgruppen, die sich dann um diese Themen wie Wasserwacht oder was auch immer dann letztendlich kümmern.
Also genau. Das heißt, also bei uns in Bayern ist es zum Beispiel so, und ich glaube in den anderen 18 Landesverbänden außer Westfalen-Lippe ist es ja so, es gibt die 5 Gemeinschaften, die Bereitschaften, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und die Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Und das heißt, bei euch sind alle 5 in quasi zusammengefasst in einer Einheit?
Alle 4.
Alle 4, wer ist nicht dabei?
Das Jugendrotkreuz. Das Jugendrotkreuz ist innerhalb des Ortsvereins oder des Landesverbandes, Kreisverbandes tatsächlich eine eigenständige Jugendorganisation.
Also es ist doch kein Ein-Gemeinschaftsmodell, sondern in Wirklichkeit ein Zwei-Gemeinschaftsmodell.
Ja, wobei das Jugendrotkreuz tatsächlich eine eigene Organisation innerhalb des Roten Kreuzes darstellt für uns Westfalen und keine Gemeinschaft in diesem Sinne.
Okay, also eher eine Definitionsfrage für euch, das ist quasi der Jugendverband und die Gemeinschaft.
Außerdem klingt ein Gemeinschaftsmodell viel besser als zwei Gemeinschaftsmodelle. Ne?
Okay, also das ist eine Marketingstrategie. Kommt es jetzt zum Ausgleich zwischen den einzelnen Gemeinschaften, heißen sie ja wahrscheinlich trotzdem, innerhalb so einer ein Gemeinschaftsmodell geführten Ortsvereinsebene oder wie man das dann nennen möchte. Also anders gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach München schaue, wir haben in einem Stadtteil zum Beispiel eine Wasserwachtsortsgruppe und eine Gruppe von den Bereitschaften und vielleicht sogar noch eine Jugendrotkreuzgruppe. Und die haben jeder wieder ihre eigenen Leitungskräfte und verschiedene Strukturen, ja sogar unterschiedliche Ordnungen. Das heißt, bei euch würde, wenn an einem Ort tatsächlich alle Aufgaben anfallen, in einer Einheit konzentriert und zusammengebracht die Aufgaben der Bereitschaften durchgeführt, die Aufgaben der Wasserwacht, der Bergwacht und der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, das würde quasi alles bei euch stattfinden.
Genau, also ich als jetzt stellvertretender Rotkreuzleiter oder mein Rotkreuzleiter wäre dann tatsächlich für alle diese Arbeitsbereiche zuständig. Also wir haben bei uns das Prinzip, es gibt einen Rotkreuzleiter und eine Rotkreuzleiterin, gut, und Rotkreuzarzt in der Gemeinschaft, die dann unter sich diese ganzen Strukturen dann hätten. Also nicht Gemeinschaften heißen, was dann darunter stattfindet. Sondern eher, ja, ich sag mal, Arbeitsgruppen. Ne? Also ja, Gruppen.
Genau, aber das heißt, du hättest eine Arbeitsgruppe Wasserwacht und eine Arbeitsgruppe Katastrophenschutz und eine Arbeitsgruppe Teeküche und eine Arbeitsgruppe Seniorenarbeit, weiß der Teufel. Und hast aber faktisch dann für jede Arbeitsgruppe doch wieder im Prinzip ehrenamtliche Leitungskräfte, die somit die Struktur bilden. Du hast wiederum also die Rotkreuzleitung ist dann quasi die Klammer drüber und die wiederum ist dann in dem Vorstandsgremium irgendwie repräsentiert oder so.
Richtig, ganz genau so. Und also jetzt am Beispiel eine Leiterin der Blutspende-Gruppe, wir haben eine Leiterin unseres Kleiderladens, unsere Rotkreuzgemeinschaft selber, das machen wir direkt als Rotkreuzleitung. Wenn sich jetzt zum Beispiel haben wir das Leute im Kleiderladen auch mitarbeiten und auch gleichzeitig bei der Blutspende mitmachen. Die sind dann einfach in allen Bereichen vertreten. Und das ist halt gar kein Problem. Da sagt man nicht dein Helfer, mein Helfer, sondern das ist einfach der Helfer des Roten Kreuzes in Löhne, engagiert sich dann da und da und da, hat, ich sag mal, Einsatzkleidung. Ne? Das ist ja, ich meine, auch in Bayern, glaube ich, etwas schwieriger wird. Und ja, ich meine, irgendeiner hatte mir das mal gesagt, dass es durchaus auch schwierig sein könnte, in zwei Gemeinschaften in einem Verband nicht zu sein, weil es alleine an der Kleiderfrage, dann wer bezahlt denn die Kleidung und so weiter auch.
Also ich kann jetzt nur für München sprechen. Also da ist es halt so, wenn du bei der Wasserwacht bist, dann wirst du von der Wasserwacht eingekleidet. Bei der Wasserwacht ist es nochmal ein bisschen speziell, weil die halt so einen Mitgliedsbeitrag hat und auch öfter auch Selbstbeteiligungen hat bei größeren Anschaffungen. Und bei den Bereitschaften oder auch beim Jugendrotkreuzer ist es so, dass du es von der jeweiligen Gemeinschaft halt einfach gestellt bekommst für deine Aufgaben, die du wahrnimmst. Genau. Was würdest du denn sagen, sind die größten Vorteile dieses Eingemeinschaftenmodells? Und wenn wir schon dabei sind, dann auch die Nachteile?
Außer möglicherweise. Außer den Klamotten, genau. Jetzt kenne ich ja tatsächlich nur das Eingemeinschaftsmodell und war tatsächlich vor einigen Jahren echt überrascht, dass es woanders nicht so ist. Ich stelle mir das jetzt auf jeden Fall unheimlich kompliziert vor innerhalb eines Vereins. Tatsächlich, ich sag mal, eine gemeinsame Strategie zu haben, wenn so viele Leute letztendlich an einem Tisch sitzen. Also korrigiert mich bitte, aber ich stelle mir das dann so vor, dass zum Beispiel bei Vorstandssitzungen oder sowas es sicherlich so ist, dass da tatsächlich von jeder Gemeinschaft natürlich der jeweilige Leiter da ist. Fünf Gemeinschaften, beide wahrscheinlich dann auch noch doppelt besetzt. Da sind allein aus den Gemeinschaften natürlich, ich sag mal 10, wenn es ganz schlimm kommt, natürlich 15 Leute dann auch da. Also das macht es sehr einfach, finde ich, zumindest im Vorstand. Unsere Vorstandssitzungen bestehen aus sind 6 oder 7 Leute, die da zusammentreffen. Wir besprechen uns eine Stunde und gehen dann wieder nach Hause.
Also das heißt, du bringst quasi diese ganzen, sagen wir mal, Ehrenamtsthemen gebündelt und mit einer Stimme in den Vorstand und hast jetzt keinen Abstimmungsaufwand, wobei du natürlich vorher eine Abstimmung ja machen musst, was Prioritäten angeht zwischen deinen.
Das auf jeden Fall. Ganz genau, ja. Wir versuchen das natürlich immer, dass wir bei uns die Leitung des Kleiderladens haben wir natürlich immer ganz gerne auch in der Rotkreuzleitung als in irgendeiner Art und Weise. Es ist die Leitung unseres Kleiderladens eine Frau, was es ganz einfach macht. Ansonsten wäre diese Position auch auf jeden Fall beratend dann immer bei uns dabei.
Aber ein Nachteil könnte es ja schon auch sein, dass die Gemeinschaften, also auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, okay, da sitzen 5 VertreterInnen von den Gemeinschaften mit im Vorstand und jeder hat vielleicht auch so seine eigenen Pläne und will vielleicht ein bisschen mehr vom Haushaltskuchen abbekommen. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dadurch ist das Ehrenamt mit 10 Leuten im Vorstand vertreten und hat somit schon mal ein sehr starkes Gewicht, weil das Ehrenamt ja auch eine besondere Bedeutung bei uns im Roten Kreuz hat. Wie ist es dann bei euch? Also als ein einzelner Rotkreuzleiter hast du ja dann wahrscheinlich auch, wirst du dann auch in Anführungsstrichen leichter überstimmt, als wenn du jetzt noch 9 weitere hättest, die mit dir vielleicht für das Ehrenamt bestimmte Ziele erreichen wollen.
Das kann ich mir gut vorstellen, in meinem Ortsverein nicht habe, weil der gesamte Vorstand aus Leuten aus der Rot-Kreuz-Gemeinschaft besteht. Also es gibt da tatsächlich keinen, der in irgendeiner Art und Weise extern ist.
Okay.
Der also, sagen wir mal, nur Vorstandsarbeit macht. Also das haben wir bei uns jetzt tatsächlich nicht. Ist natürlich in anderen Ortsvereinen komplett anders und da gebe ich dir völlig recht. Mhm. Also ein Nachteil, was mir jetzt noch so einfällt, das 5-Gemeinschaftsmodells, da müsstet ihr mich allerdings auch gerade korrigieren, ich meine gehört zu haben, dass auch die Jugendarbeit, glaube ich, dann 5-mal stattfindet, oder?
Ja, das ist halt wieder so eine Besonderheit von Bayern. Also das ist bei uns so, ja, genau. Also es gibt in der Wasserwacht und auch bei den Bereitschaften. Und
der Bergwacht auch.
Bei der Bergwacht auch, genau. Bei der Wohlfahrts- und Sozialarbeit glaube ich noch nicht so.
Nicht absichtlich, genau.
Genau, dass da nochmal gesondert Jugendarbeit stattfindet. Das ist tatsächlich, wäre vielleicht auch ein Thema für eine Extra-Folge, ob das so sinnvoll ist. Ich glaube nein, ich glaube ja. Also ich bin da nicht komplett festgelegt, aber es gibt gute Gründe dafür, warum Jugendarbeit nur im Jugendrotkreuz stattfinden sollte. Aber wie gesagt, das ist ein sehr das muss man sehr differenziert betrachten. Ist halt wie bei so vielen. Es gibt Sachen, die sprechen dafür und es gibt Punkte, die sprechen halt dagegen. Jetzt wäre vielleicht interessant, gibt es denn bei euch in Westfalen-Lippe Bestrebungen, das zu ändern? Also zum Beispiel zu sagen, wir führen jetzt auch das Modell ein, das in den anderen 18 Landesverbänden schon stattfindet.
Nein, ich glaube, dass es ja eher andersrum war. Ich glaube, dass wir hatten das auf jeden Fall auch, mehr Gemeinschaften. Mhm. Und das ist worden vor meiner Zeit. Also es muss jetzt so 20 Jahre mindestens her sein.
Okay, also das hat sich bewährt und wir sollten das alle kopieren von euch.
Ja, also wenn man das denn gut findet, dann ja, warum nicht? Ne?
Also, warum sollte man es denn gut finden? Also was ist der größte Vorteil, den du siehst, wenn du jetzt so vergleichst mit den anderen Modellen, die du so gesehen hast?
Ja, ich glaube, das ist da tatsächlich so diese Abstimmungsgeschichte und alle ziehen an einem Strang. Also nicht das Kirchturmdenken, mein Helfer, dein Helfer, sondern wirklich, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein rotes Kreuz, mhm, ne, und wir wollen ein Ziel erreichen, mhm, und machen das halt auf unterschiedliche Art und Weisen in unterschiedlichen Gruppen. Also ja, das ist so, ja.
Ich glaube, das könnte aus der HelferInnen-Perspektive auch das sympathischere Modell sein, dahingehend, dass ich mich nicht festlegen muss. Ja? Und es ist vielleicht schon ein größerer Aufwand zu sagen, ja, ich gehe jetzt in die Wasserwacht und ich gehe noch in die Bereitschaft und beide ziehen an mir.
Ja, oder das hat da weniger mit Strukturen, genau, zu tun, sondern ich kann mich einfach wirklich rein auf die Aufgabe konzentrieren und sagen, was finde ich denn spannend, und ich habe keine unterschiedlichen, was ich, Verwaltungsprozesse, irgendwas, also genau, sondern eher so wieder zurück zu sagen, was will ich eigentlich machen und was wird angeboten, und da habe ich halt quasi einen Ansprechpartner, überspitzt gesagt, und habe den kompletten Überblick und muss jetzt nicht alle abklappern, so.
Genau.
Ja, sehr gut. Gabriel, hast du noch eine Frage an den Alex?
Zum einen Gemeinschaftsmodell oder überhaupt?
Überhaupt.
Ich habe tatsächlich natürlich noch eine Frage, weil mich schon quasi seit Minute 1 beschäftigt, was denn das Team Globukalypse sein könnte. Und ich habe es natürlich nicht nachgestalkt, der Martin hat es bestimmt schon nachgeschaut. Aber vielleicht magst du uns das verraten, wenn das, wie soll ich sagen, wenn wir es nicht nachher zensieren müssen.
Naja, es könnte vielleicht dafür sorgen, dass jetzt der erste Shitstorm zum Podcast kommt.
Ja, weil
ich,
genau,
weiß, was dahinter steckt.
Ich drücke es mal ganz, ganz vorsichtig aus. Es gibt Leute auf Twitter, die der Ansicht sind, dass alles, was um das Thema Homöopathie und Globuli, ich sag mal, eher in Richtung Esoterik und Glaubensgemeinschaft gehört und nicht wissenschaftlich basiert ist. Zu diesen Leuten gehöre ich halt auch, und das ist das Team Globukalypse.
Genau, aber wir können ja, weil du ja auch in deinem Profil geschrieben hast, dass das ein Satire-Account ist, schließen wir jetzt das quasi damit ab und vermeiden den Shitstorm, der uns sonst eilen könnte, wenn wir das weiter vertiefen.
Sehr gut. Ganz genau.
Okay, dann vielen Dank an dich, Alex, dass du dabei warst, und an dich, Gabriel. Es hat mich sehr gefreut, mit euch beiden zu sprechen.
Ja, sehr gerne.
Genau. Und für die HörerInnen jetzt noch zum Abschluss die Infos, die ich immer am Schluss raushaue. Die Shownotes, also die ganzen Informationen zur heutigen Sendung, findet ihr auf 7gutegründe.de. Oder wenn ihr einen anständigen Podcatcher benutzt für das Hören von Podcasts, dann auch dort. Ansonsten freue ich mich auch immer über Ideen, Beiträge, Kommentare und natürlich auch Kritik. Die könnt ihr mir schicken, zum Beispiel an 7gutegründe@insohr.de. Oder per Twitter an @martinobli. Steht auch in den Shownotes, falls es jetzt zu kompliziert war. Außerdem freue ich mich natürlich auch über Bewertungen und Sterne bei Apple Podcast oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.